Herzlich willkommen zum Podcast Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist Lea aus Hamburg zu Gast. Sie ist Yogalehrerin und sie hat sich selbstständig gemacht mit ihrem Online-Studio. Sie reist gerne und oft nach Indien, wo auch ihre Lehrer leben, und verbindet so diese zwei Welten. Sie erzählt uns heute, warum für sie Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet, sondern dass es für sie eine ganzheitliche Lebensphilosophie ist. Und auch erzählt sie uns etwas über die Palmblatt-Bibliotheken aus Indien. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und freue mich, wenn du mir auch ein paar Sterne da lässt, wenn dir diese Folge gefällt oder den Podcast abonnierst. Hallo, liebe Lea. Schön, bist du heute bei mir im Podcast Shanti Shanti.
Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Ganz lieben Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich mich auch. Du wohnst ja in Hamburg. Wir kennen uns über Instagram. Und ja, mal zu Beginn würde ich gerne wissen, du bist ja Yogalehrerin und hast auch wirklich diese Passion gefunden und beschreitest diesen Weg. Finde ich auch ganz klar, glasklar. Ja, wie bist du zum Yoga gekommen und gibt es eine Lea auch vor dem Yoga?
Es gibt mit Sicherheit ein bisschen auch eine Lea vor dem Yoga, aber tatsächlich hatte ich die ersten Berührungspunkte schon ziemlich früh. Also mein Papa hat tatsächlich früher Yoga gemacht. Es war so eine Phase, wo er das auch relativ intensiv gemacht hat. Und bei uns zu Hause gab es deswegen halt Meditationskissen, Meditationsbänke. Es gab ein Hatha-Yoga-Buch. Ich erinnere mich, wie mein Vater im Kopfstand geübt hat, auch wenn wir am Strand waren. So ein 2-Meter-Mann, der im Kopfstand stand. Also irgendwie hat mich das schon damals, glaube ich, so fasziniert. Und da wurde wahrscheinlich ein Samen gesät, ohne dass ich natürlich vollumfänglich verstanden habe, was Yoga ist. Und dann hat sich aber so ein bisschen in mein Leben geschlichen. Also als ich so 18, 19, 20 war, hat eine Freundin eine Yogalehrerausbildung gemacht. Damals, ich komme ja aus Berlin, damals hatte ich in Berlin gelebt. Und damals war das ja noch gar nicht so bekannt. Also es war noch ein bisschen ungewöhnlich. Und sie brauchte dann immer Menschen, an denen sie üben konnte. Und da hatte ich das Glück, dass sie halt mit so einer Freundinnengruppe haben wir uns in einer Physiotherapiepraxis getroffen und haben da immer mit ihr Yoga geübt. Damals tatsächlich, aber bin ich danach manchmal noch in die Kneipe gegangen und habe Bier getrunken und geraucht und so weiter. Also das war so, ja, das war tatsächlich halt erstmal so diese Praxis, wie es ja auch vielen geht, dass man die Körperübung kennenlernt und die Atemübung. Und das war eine lange Zeit, wo es so die Party-Lehrer gab oder auch die vielleicht noch so auf die Karriere geguckt hat und so weiter. Also noch nicht so hundertprozentig diesen inneren Weg gegangen ist, aber irgendwie mit Yoga zu tun hatte. Und dann kam es immer mehr in mein Leben und hat sich dann auch, ich bin ja dann irgendwann nach Indien gereist während meines Studiums. Da habe ich nochmal Yoga auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Und es hat so wirklich immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen. Und so ganz richtig diese Entscheidung, voll und ganz mich auf den Weg zu begeben, dafür hat es dann noch mal so ein bisschen eine Krise gebraucht. Also wo vielleicht die alte Lea und die jetzige aufeinander geprallt sind oder so dieser innere Weg und diesen äußeren Weg zu gehen. Wirklich es gab so einen richtigen Clash in mir. Also so, ich sage immer, knapp am Burnout vorbeigeschlittert. Und dann war es für mich ganz klar, das war so Wake-up-Call. Und seitdem halt wirklich sehr stark auf diesem Weg. Und dann kurz danach bin ich für 4 Monate nach Indien gegangen, habe auch die erste Ausbildung gemacht. Und dann wurde das so immer intensiver.
Du hast gesagt, du hast studiert. Was hast du denn studiert? Du hast wahrscheinlich da auch gearbeitet. Was war so stressig?
Ich habe tatsächlich nach dem Abitur, also nach meinem Schulabschluss, hatte ich erstmal eine Friseurausbildung gemacht. Das war das Erste, weil ich so erstmal mit so Theorie und so gar nichts mehr zu tun haben wollte. Dann in dieser Friseurausbildung, da bin ich natürlich ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, weil nicht so viele die Abitur gemacht haben, gehen dann in eine Lehre. Und da haben mich dann die Lehrerin, die Berufsschullehrerin angesprochen, dass es so dringend Lehrer gesucht werden für die Berufsschule. Und haben mir erzählt von einem Studiengang in Hamburg, wo ich ja jetzt auch lebe, Kosmetikwissenschaften im Hauptfach und dann halt Lehramtsstudium. Dann hatte ich noch Sozialwissenschaften im Nebenfach und eben Erziehungswissenschaften, Didaktik. Und das habe ich dann gemacht. Und das war ein ganz, ganz spannender Studiengang. Ich hatte dann auch während des Studiums viele Nebenjobs. Und das war eine spannende Zeit, da auch schon sehr viel eben Yoga gemacht. Und habe mich dann aber gegen das Lehrerdasein entschieden und für die Wissenschaft. Also gearbeitet habe ich dann in der erst in der kosmetischen Forschung und dann in der dermatologischen Forschung. Also so für die Pharmaindustrie tatsächlich. Und das habe ich auch noch bis vor gar nicht langer Zeit gemacht. Also ich hab dann sehr lange Zeit nur Teilzeit gearbeitet in der dermatologischen Forschung, 20 oder 24 Stunden die Woche, immer Dienstag bis Donnerstag, und mir dann aber immer mehr eben meine Selbstständigkeit mit Yoga nebenberuflich aufgebaut. Und es nahm immer mehr Raum ein und es wurde immer schöner und auch diese Welten wurden irgendwie immer unterschiedlicher. Und jetzt erst vor einem halben Jahr habe ich den Schritt gewagt und bin jetzt gerade seit einiger Zeit Vollzeit selbstständig.
Schön. Es ist auch spannend, solche Geschichten zu hören, weil ich denke, da viele Yoginis vielleicht uns auch zuhören. Und sich manchmal auch überlegen, wie könnte ich den Schritt machen in eine Selbstständigkeit? Und das ist sicher ein schöner Prozess, den du jetzt beschrieben hast. Und so wie ich dich jetzt wahrnehme, du lebst wirklich auch nach dieser Philosophie. Also lebst du, gibt es gewisse Bücher, zum Beispiel die Yoga Sutren, die du verfolgst oder nach denen du lebst? Oder ist es das Summarusarum von allem, was dich so ein bisschen beeinflusst? Oder gibt es ein Guru in deiner Welt, Yoga-Welt?
Also es gibt, ich fange mit der hinteren Frage an, weil die, glaube ich, gut zu dem anderen führt. Ich habe nicht den oder die eine Lehrerin oder Guru, sondern tatsächlich haben mich viele Lehrende beeinflusst. Ich merke aber, wie es immer spitzer wird und dass ich jetzt halt nur noch so eine Handvoll Lehrende habe und es nur noch selten passiert, dass neue dazu stoßen. Überwiegend kommen sie eben aus Indien. Also das sind irgendwie immer die, die mich am meisten inspiriert haben, wo ich mich am meisten angesprochen gefühlt habe. Und von diesen Lehrern dort habe ich es eben auch immer Yoga ganzheitlich vermittelt bekommen. Also wenn man ausschließlich hier Yoga kennenlernt, dann lernt man es ja häufig, so wie ich ja vorhin auch beschrieben habe, als ich erstmal mit meiner Freundin, als die eine Ausbildung gemacht habe, erstmal nur diese Körperübung geübt habe. Das war ja nur ein Teil. Und durch Indien habe ich dann aber was anderes kennengelernt und dort ist es immer ganzheitlich. Und dort habe ich eben mitbekommen, dass ja auch Yoga zum Beispiel mit Ayurveda verwandt ist und dass eben auch Gewohnheiten im Alltag dazu gehören und dass es Empfehlungen dazu gibt, wie man seinen Alltag beschreitet, dass es halt Sinn macht, früh ins Bett zu gehen, gut zu schlafen und früh aufzustehen und morgens sich Zeit für sich zu nehmen oder auch für spirituelle Praxis oder Yoga-Praxis. Also da fängt es für mich schon an, wie gestalte ich meinen Alltag? Und mir ist klar, wenn jetzt Menschen zuhören, die vielleicht einen ganz anderen Alltag haben, die kleine Kinder haben, so wie du vielleicht auch, dann kann das immer ein bisschen anders aussehen. Nicht jeder schafft es, früh ins Bett zu gehen und kann immer ausschlafen und so weiter, ne? Also man muss es immer auf die individuelle Situation drauf anpassen. Aber viele haben auch die Möglichkeit, in ihrem Leben Änderungen vorzunehmen. Und es wird ja häufig in unserer Gesellschaft so zelebriert, ständig erschöpft zu sein und immer einen Kaffee zu brauchen, um fit zu werden oder so. Und ich habe früher auch, früher war ich ein Koffein-Junkie, ne? Und dann aber irgendwann das habe ich eben durch Indien kennengelernt. Dort habe ich mich auch mit Ayurveda beschäftigt und dann zu erfahren, ah, okay, es macht irgendwie Sinn, ausgeschlafen zu sein und dann brauche ich gar keinen Kaffee. Und was macht so ein Kaffee mit dem Körper? Es ist ja wieder zusätzlicher Stress für den Körper. Und schüttet Stresshormone aus und da eben sich seinen ganzen Alltag anzugucken und versuchen, ihn einfach gesund auszurichten und natürlich. Und dann kommt natürlich, du hast die Yoga-Sutren erwähnt, das kam dann halt dazu. Das habe ich durch meine Yoga-Ausbildung dann natürlich kennengelernt und mich auch mit beschäftigt. Und tatsächlich nutze ich gerne die Yamas und die Niyamas von Patanjali, einfach um zu reflektieren, eben Themen wie Ahimsa, Gewaltlosigkeit, einfach mal zu gucken, wie gewaltsam bin ich dann mit mir oder mit anderen. Oder Satya, die Wahrhaftigkeit, da hat es bei mir so geklickt, als ich das gehört habe, weil es ja darum geht, ein Leben zu führen, was so, wo Herz, Kopf und Hand in Einklang sind, wo das, was man fühlt, das, was man sagt und das, was man tut, zusammenpasst. Und wenn man dann mal in seinem Alltag guckt, wo ist das dann so und wo auch nicht, ist das einfach sehr, sehr hilfreich und hat mir auch zum Beispiel geholfen, meine Freundschaften und Beziehungen zu anderen Menschen noch mal anders zu reflektieren und zu überdenken. Und da war mir auch aufgefallen, dass ich teilweise Freundschaften hatte, wo Dinge unausgeglichen waren oder wo ich das Gefühl hatte, die Menschen verhalten sich eben nicht wahrhaftig. Und das hat in mir so viel Irritation ausgelöst. Und dann konnte ich es besser einsortieren und auch den anderen zurückgeben. Und heutzutage ist mir zum Beispiel Wahrhaftigkeit was ganz Wichtiges. Also ich möchte offen und ehrlich mit anderen Menschen umgehen können und möchte auch, dass ich das zurückbekomme.
Das ist ein schöner Wert. Ich habe mich jetzt gefragt, hast du das Ziel, die Erleuchtung oder das Erwachen? Ist es von dir ein Wunsch in diesem oder in einem nächsten Leben?
Ja, da ist es tatsächlich. Und da bin ich auch manchmal so verwundert, aber es ist ja völlig legitim. Jeder kommt aus anderen Gründen zum Yoga, jeder sucht dort was anderes. Aber da das für eben meine Lehrer, von denen ich lerne, selbstverständlich ist, dass man aus diesem Grund Yoga macht. Also in Indien, du kennst das ja selbst, du warst selbst schon dort, da ist Yoga einfach nochmal ganz anders in der Kultur verhaftet oder auch allgemein Spiritualität ganz anders verhaftet. Und die Menschen streben nach der Befreiung von Leid, nach Erkenntnis, nach Erleuchtung. Und für mich ist das tatsächlich auch Ziel. Und ich möchte das auch immer gerne meinen Teilnehmerinnen zum Beispiel weitergeben und ihnen ein bisschen Mut machen, weil es wird manchmal als etwas dargestellt, was ganz, ganz weit weg ist und was wir auf gar keinen Fall erreichen können. Und ich denke eher, das ist ganz nah. Also, weil Yoga lehrt uns ja eigentlich, dass alles schon in uns ist. Wir sind ja schon alles. Und das ist ganz, ganz nah. Es ist schon bei uns. Es ist eigentlich, wir müssen eher etwas loswerden und wieder erkennen, dass wir eben schon alles sind. Und ja, ich habe auf jeden Fall das Ziel der Erleuchtung, wann auch immer sie kommt, und möchte das auch gern so weitergeben.
Hast du in Indien auch viele Menschen getroffen, die erwacht sind, durftest du diese Begegnungen erleben?
Also tatsächlich erst kürzlich. Ich hatte das immer so ein bisschen mir gewünscht, ne? Und dann habe ich bei meiner vorletzten Reise das erste Mal die Erfahrung gemacht. Da bin ich nach Tiruvannamalai gereist. Das ist in Südindien, Tamil Nadu, wo das Ashram ist von Ramana Maharshi. Und auch ein heiliger Berg, also ein sehr bekannter spiritueller Ort, wo eben auch viele Westler hinreisen. Und der Ort ist dafür bekannt, dass dort viele Erleuchtete auch sind. Und da werden dann auch viele Satsangs gegeben von Erleuchteten und tatsächlich auch von erleuchteten Westlern. Das irritiert mich immer ein bisschen dann. Aber da sind eben auch viele, die dort auch schon seit 60 Jahren leben und die unterscheiden sich optisch nur noch ein bisschen durch die Hautfarbe von den Indern, aber sind da schon so ganz eingemeindet. Ich war nicht in der Hauptsaison da, sonst kann man wohl wirklich ganz viele Erleuchtete treffen. Aber dort hatte ich, es ist ja auch mal die Frage, woher weiß man, dass jemand erleuchtet ist, ne? Ich verlasse mich dann darauf, was mir vielleicht andere Menschen sagen und natürlich, wie ich es wahrnehme. Und mir wurde gesagt, dann bei dem einen Satsang, dass das ein Erleuchteter sein soll. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dort an einem Satsang teilnehmen durfte. Und es war tatsächlich sehr besonders. Also, ich habe es geglaubt. Der ist wirklich so fast wie in den Raum geschwebt und hat sich dann erstmal einfach nur dorthin gesetzt und gar nichts gesagt und allen Menschen, die anwesend waren, in die Augen geguckt. Das war eine ganz interessante Situation, weil für uns ist es ja häufig auch ein bisschen unangenehm, wenn jemand einem so in die Augen guckt und der hat einen wirklich angeguckt, ne? Also tief auch in die Augen geschaut. Und dann hat man so gesehen, wie er das halt bei den anderen macht. Und man dachte, oh ja, kommt er jetzt auch noch bei mir an? Das war so ein bisschen aufregend. Und dann haben sich die Blicke getroffen und es war so ein weicher und warmer Blick, dass es so ganz, ganz angenehm wurde und mir so ganz wohlig ums Herz wurde.
Schön, ja, ich
Und
durfte auch schon mehrere erleben. Also ich habe sie vor allem gespürt. Und das hat mich, ja, das hat für mich, diese Begegnungen haben irgendwie alle Zweifel, alles, was ich gezweifelt habe an eben an diesen Schriften und ob es das wirklich gibt oder nicht, hat sich das dann im Nu aufgelöst. Ja, und ich glaube, dafür ist Indien einfach schon der richtige Ort. Wenn man gerne tiefer in die Yoga-Philosophie eintauchen möchte und auch ja, einfach diese Kultur erleben möchte und vielleicht auch dann jemand trifft, der einfach schon ja, viele Jahre des Yogas verbracht hat. Ja, schön.
Ja, einfach Zeit in deren Präsenz halt zu verbringen und auch allgemein Zeit mit Menschen, die da halt so einen festen Glauben dran haben, ne? Weil wir haben ja bei uns ist ja ganz viel Zweifel, wir sind ganz anders geprägt. Und häufig kommen uns die Dinge sehr abstrakt vor und wir denken, ah, das kann doch irgendwie alles nicht sein und so. Und wenn man eben Zeit mit Menschen verbringt, für die das eine Selbstverständlichkeit ist, dann fördert es halt auch so ein bisschen das Vertrauen in einem selbst.
Ja, total.
Ich erlebe diesen Unterschied so stark, weil ich ja in meinem Online-Studio habe ich auch Gastlehrerinnen aus Indien. Und vor allem, ich denke jetzt gerade an Dipali, weil sie ist so sehr, sehr auf ihrem spirituellen Weg. Und sie hat jetzt Workshops und Klassen unterrichtet. Und für sie ist es eben selbstverständlich, die sind alle hier, um zur Erleuchtung zu erlangen. Ich musste jetzt neulich nochmal sagen, nochmal, dass das bei uns im Westen ja ein bisschen anders ist, weil sie setzt dann halt auf einem Level an, was für uns manchmal sehr ungewohnt ist, wenn wir da noch keine Erfahrung mit hatten. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie das in den Menschen dann hier was bewegt, ne?
Ja.
Also, es ist schön, diese Seite stärker kennenzulernen und dem mehr Raum zu geben, weil es eben, finde ich, bei uns häufig noch sehr wenig Raum hat.
Das ist so. Und das kommt ja natürlich dann auch darauf an, wenn man jetzt ein Teacher-Training absolviert bei euch in Deutschland oder hier in der Schweiz, wie stark da dann auch die Philosophie angesprochen wird und es kommt dann auch auf die Ausbildungsleitung drauf an. Ich habe gesehen, du hast auch eine Tantra-Yoga-Ausbildung gemacht. Das finde ich sehr spannend. Vielleicht kannst du uns erzählen, was so ein bisschen der Unterschied ist zu einer klassischen Hatha-Yoga-Ausbildung. Und wenn du magst, auch noch kurz den Begriff Tantra, weil vielleicht kennen den auch einige nicht.
Das ist eine sehr schöne Frage und auch so ein spannendes Thema, über das ich auch immer wieder gerne spreche, weil ja, es ist wirklich ein Thema, über das man stundenlang sprechen kann. Jetzt muss ich mich versuchen, ein bisschen zu bündeln, weil es ja so eng verwandt ist, ne? Tantra und Yoga. Also man könnte auch sagen, es gibt kaum einen Unterschied und gleichzeitig gibt es sehr viele Unterschiede. Ich finde immer ganz wichtig zu wissen, wenn man anfängt, eben Yoga kennenzulernen, dass Yoga ja etwas ist, was sich über Jahrtausende entwickelt hat. Und dass Yoga eben so viele Einflüsse hat. Es ist geprägt von Religionen, von Weltanschauungen. Und es wurde am Anfang von Asketen praktiziert, die wirklich halt 100% ihres Lebens der Erleuchtung gewidmet haben. Und deswegen gab es halt ursprünglich, also wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen erstmal vielleicht, was Tantra nicht so sehr ist oder wie Tantra dann entstanden ist, dass es ursprünglich eben Yoga etwas war, was für diese Asketen geschaffen war und was recht weit weg war von einem normalen menschlichen Leben. Es wird ja auf Englisch sagt man so der Householder, was halt einfach ein Mensch ist, der einen normalen Alltag führt, also der irgendwie dafür sorgen muss, dass er Geld verdient, der vielleicht Kinder zu versorgen hat. Und für diese Menschen war Yoga im Ursprung nicht gedacht. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man sich mit yogischen Texten auseinandersetzt, das immer wieder mal im Kopf zu haben, weil vieles, was da beschrieben wird, können wir nicht eins zu eins in unseren Alltag übertragen. Und die tantrische Lehre hat eben sich mehr geöffnet, auch für Menschen, die ein normales Leben leben, auch für Frauen zum Beispiel. Also ursprüngliche Yoga-Praktiken waren auch häufig für Männer einfach gemacht, weil das eben die Menschen waren, die sich ganz der Spiritualität widmen durften. Und die tantrische Lehre, also ich würde sagen, man kann, die ist ja auch lang über einen längeren Zeitraum entstanden und waren auch verschiedene Bewegungen. Also auch Tantra ist genauso wie Yoga auch nicht nur ein, sondern auch da haben wir wieder ganz viele verschiedene Richtungen. Und es ist letztendlich, also für mich ist der größte Unterschied, wenn man es mal runterbricht, dass es lebensbejahender und körperbejahender ist, wo wir häufig im Yoga hören, wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Emotionen, sagt man im Tantra, dass wir das durchaus alles sind. Ne? Wir wollen auch nicht unseren Körper hinter uns lassen, um dann im nächsten Leben endlich Erleuchtung gelangen. Es ist ja manchmal so ein bisschen eine negative Einstellung, das ist all dieses ganze Menschliche, was wir hinter uns lassen, weil wir wollen so göttlich sein, ne? Und im Tantra sind wir eben schon göttlich. Wir wollen eigentlich eben erkennen, dass wir das schon alles sind. Und es ist aber eben auch ein Weg der Bewusstwerdung, ne? Das ist durchaus ein Weg der Bewusstwerdung. Also ich höre auch immer wieder Tantriker, die sich eben zum Beispiel von der Erleuchtung entfernen, also dass sie das so ein bisschen sagen, im Tantra wollen wir keine Erleuchtung. Also so wie ich es gelernt habe, eben, ich habe bei einer Lehrerin gelernt, die und gehört zu Raja, die Raja Yoga, also das ist die Lehre von ihr. Und da streben wir durchaus eben nach Erleuchtung oder nach Bewusstwerdung, nach dem, ja, nach dem Erwachen. Und es beschäftigt sich viel mit Energien. Also auch die Chakrenlehre ist eben durch das Tantra geprägt. Chakren als Fokuspunkte, die viel in Meditation genutzt werden, wo wir Energien in die Chakren lenken. Es gibt sehr viele Energiekonzepte, auch hier viele Unterschiede. Aber das auch, was in der Richtung, in der ich gelernt habe, eben vorherrschend ist, da hatten wir zwei auch neulich schon mal drüber geredet, Shiva und Shakti. Eben Shakti ruhend in deiner Wurzel, Shiva im Kronenchakra und viele Techniken zielen eben darauf ab, diese Kundalini-Energie, das Kundalini-Shakti nach oben zu bringen. Und wenn sich Shiva und Shakti vereinen in deinem Kronenchakra, hast du quasi das Ziel von Yoga erreicht. Und es geht letztendlich eben auch um Verbindung. Und genau, da hatte ich die 300-Stunden-Ausbildung gemacht online, weil das war zu Corona-Zeiten. Eigentlich wollte ich nach Indien reisen und sie dort machen, halt die fortgeschrittene Yoga-Ausbildung. Und das ging dann leider nicht und dann habe ich sie online gemacht und wurde auch in diese tantrische Lehre initiiert und bin aber trotzdem noch offen für die, also ich habe immer noch die verschiedenen Einflüsse. Also es gibt ja im Yoga auch Leute, die wirklich ganz streng in einer Linie sind und auch dem kann ich viel abgewinnen. Also ich kann es gut verstehen. Ganz lange Zeit habe ich mich danach gesehnt, so diese eine Linie zu finden und dachte auch, als ich dann so diese Initiation bekommen habe, dachte ich so, ah, okay, das ist jetzt mein Weg. Aber ich habe gemerkt, dass ich immer noch halt ein bisschen nach rechts und links schaue und mich immer noch eben auch von verschiedenen Texten inspirieren lasse und dass ich durchaus eben auch dieser anderen Yoga-Lehre, also diesem anderen Ansatz, was abgewinnen kann. Also dieses, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen, das hat mir eine Zeit lang ganz stark geholfen, mich nicht so übermannen zu lassen, ne? Und mich nicht so stark mit jedem Gefühl zu identifizieren.
Ich wollte gerade
Und
sagen, die Identifikation, ja.
ja.
Und daher kommt dann auch dein spiritueller Name Lila.
Richtig,
Ja.
genau. Den habe ich, das gehört eben dort dazu. Das ist ja auch in der Shivananda-Tradition, das ist ja auch so, dass man dort einen spirituellen Namen bekommt. Und bei mir war das eben auch so, dass ich dann initiiert wurde und danach wird dieser Name gechannelt quasi. Und ich war ganz berührt von diesem Namen Lila, vor allem weil sie mir dann die Bedeutung gesagt hat. Das ist ja ein Sanskrit-Name. Und er steht für das göttliche Spiel. Und sie sagt, es gibt wohl noch, also es ist vor allem das, dieses göttliche Spiel gemeint, wo es keinen festen Plan für gibt, wo es nicht so kein spezieller Sinn dahinter steht, sondern dass vielleicht jemand einfach so Divine Play, also die Götter machen was einfach so zu ihre, weil sie gerade Lust dazu haben. Und das hat mich so berührt, weil ich immer so stark nach dem Sinn suche und immer so gerne alles verstehen möchte und mich frage, aber warum denn?
Ja.
Und jetzt ist dieser Name so meine Erinnerung, die Dinge auch einfach mal so hinzunehmen und manche Dinge sind, wie sie sind und nicht immer alles so stark hinterfragen und verstehen zu müssen.
Stand das auch in deinem Palmblatt?
Oh ja, spannend. Das Palmblatt, genau. Ich habe zwei Palmblattlesungen inzwischen erhalten und da stand auf jeden Fall in beiden, dass ich ein sehr, sehr spirituelles Leben führe und auch führen sollte, dass Spiritualität einen ganz hohen Stellenwert in meinem Leben einnimmt und auch, dass ich lehren sollte. Ich habe jetzt gerade die zweite Lesung. Ich hatte die erste vor Ort in Indien und die zweite jetzt letzte Woche online aus Deutschland. Und das war nochmal ganz schön, weil ich ja noch frisch in dieser Selbstständigkeit bin und schon immer mal Ängste habe und mich frage, wird das alles gut gehen? Schaffe ich das? Und das hat mich sehr darin bestärkt und mir eigentlich sehr positive Dinge vorausgesagt. Also ja, es hat mich in dem Weg, den ich bereits gehe, sehr bestärkt.
Vielleicht können wir auch noch erklären, was diese Palmblatt-Bibliothek in Indien ist. Es gibt ja mehrere Orte.
Genau, richtig. Also in Indien sagt man auch tatsächlich gar nicht Palmblatt-Bibliothek, sondern es heißt Nadi Reading oder auch Nadi Astrology. Also es ist auch sehr eng verknüpft mit der Astrologie. Und letztendlich gehört es in Indien für viele Menschen halt ähnlich wie Yoga und wie Ayurveda und wie Astrologie in ihr Leben dazu. Und meines Wissens nach kommt es vor allem aus Tamil Nadu, so habe ich es gelernt, dass Tamil Nadu eben Südindien so der Ursprung dieser Tradition ist. Aber es gibt es inzwischen in Indien recht verbreitet und ich glaube auch auf Bali, also es scheint die Tradition auch noch ein bisschen außerhalb von Indien zu geben. Und man sagt, dass Rishis sehr vor vielen, vielen tausend Jahren bereits wussten, dass wir hier mal sein werden. Also wirklich die Einzelnen von uns. Und sie haben eben über Informationen über unsere Leben auf Palmblättern niedergeschrieben. Also ähnlich wie auch die Veden entstanden sein sollen, die Schriften, die sollen auch von Rishis geschrieben worden sein und so eben auch diese Palmblätter. Und es haben sich viele Menschen sehr viel Mühe gemacht, diese Palmblätter zu erhalten, weil sie müssen dann nämlich nachgestochen werden. Und es sind natürlich welche auch abhanden gekommen. Aber es wird immer gemunkelt für die Menschen, die sich halt gerufen fühlen und die halt ihr Palmblatt finden wollen, dass es für die auch eins gibt. Man hört auch immer mal wieder, dass Menschen sehr lange danach suchen müssen. Bei anderen geht es ganz schnell. Aber sie können uns eben helfen, vielleicht in schwierigen Lebenssituationen Entscheidungen zu treffen. Und wir sind ja häufig so auf der Suche nach, was ist der richtige Weg für mich. Also man kriegt wirklich Informationen zu verschiedensten Themen, zu Gesundheitsthemen oder zu partnerschaftlichen Themen, ob man vielleicht mal Kinder haben wird, was man beruflich, was sich für einen eignet. Und das kann uns sehr umfangreich sein. Also ich habe jetzt auch jeweils ein Kapitel vorgelesen bekommen und es gibt sogar noch mehr Kapitel, also man kann dann sogar noch verschiedene Themen vertiefen.
Musstest du da ein Geburtsdatum angeben oder dein
Nee,
Name?
Tatsächlich nicht. Man gibt ab einen Daumenabdruck
Mhm.
und das Land, aus dem man kommt und das Geschlecht. Und bei Frauen war es jetzt meines, ich glaube, ich musste den linken Daumenabdruck abgeben. Männer müssen, glaube ich, den rechten. Ja, genau so macht es ja Sinn, auch von der Yoga-Philosophie. Und deinen Namen wissen sie nicht. Und auch gerade, ich habe es ja das erste Mal so auf eigene Faust gemacht und das war alles sehr chaotisch. Jetzt das zweite Mal habe ich es ja online gemacht und da lief das alles sehr viel organisierter ab. Und die haben auch dafür gesorgt, dass eben die Palmblatt-Bibliothek diese Informationen nicht bekommt. Also die wussten tatsächlich meinen Namen nicht. Auch in der Online-Sitzung halt, wurde jetzt werden ausgekreuzt, ne, dass es nicht angezeigt wurde. Und die hatten eben, ich hatte vorher meinen Daumenabdruck eben abgeschickt und anhand dessen wird dann schon so ein Bündel an Palmblättern gefunden, wo dann mit hoher Wahrscheinlichkeit meins dabei sein kann. Und dann beginnt eine Befragung. Also sie gucken sich dann die Palmblätter an und stellen ein Fragen. Es dreht sich viel um die Vornamen der Eltern. Das ist immer ganz spannend. Und dann ist immer, wenn man Nein sagt, dann ist es nicht das richtige Blatt. Also und irgendwann sagt man immer häufiger Ja. Und wenn man nur noch Ja sagt, dann hat man das Blatt gefunden.
Wow.
Und es ist
Danke.
schon faszinierend, wenn du mit jemandem am anderen Ende der Welt, der dich nicht kennt, und
Ja.
plötzlich sagt der, du bist Lea, deine Eltern heißen so und so und so und so. Und du machst das und das beruflich und du bist dort geboren. Und also es ist faszinierend, wirklich.
Wahnsinn, oder? Ich hatte einmal ein Reading, vedische Astrologie, vedisches Reading in Indien. Und das war eben auch mit einem sehr spirituellen Lehrer plus noch einen Assistenten. Und in Indien lernt man da auch irgendwie 5 Jahre oder so Astrologie. Man studiert das wirklich. Oh, und ich war so baff, was die alles wussten über mich, über meine Familie. Und ja, das hat mir sehr geholfen damals, um ein bisschen wegweisend, ja, ein bisschen mehr zu wissen, wie es weitergeht. Ja,
Ja,
das
kann
ist
ich gut
schön.
nachempfinden. Und ging es dir auch so, dass du danach so nochmal, also ich hatte da, als ich aus einer astrologischen Sitzung kam, dachte ich so, wow, alles ist in den Sternen geschrieben. Und es hat mir irgendwie so ein Gefühl von, ich brauche mir nicht mehr so viel Sorgen zu machen gegeben, irgendwie.
Ja, ich habe einfach für mich bemerkt, es gibt so diesen Seelenplan, es gibt so wie zwei Charts, also es gibt so diesen Seelenplan, was einfach für uns vorbestimmt ist und dann gibt es noch unseren eigenen Weg, den wir können natürlich Einfluss nehmen auch. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist alles nur Schicksal sondern da haben wir schon Einfluss drauf. Es gibt für mich so diese zwei Charts, das wurde mir damals bewusst. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, über das weibliche Prinzip. Und das hat mich dann nochmals bestärkt, eben in diesem Fließen lassen. Wenn ich eben mein Leben fließen lasse da, und Platz schaffe für das, was für mich bestimmt ist, dann passt es einfach besser. Es ist wie ein Puzzle, das passt dann besser. Es fühlt sich auch besser an. Ja, ich würde
Richtig,
so
ja, so empfinde ich es
beschreiben.
auch. Und das Leben wird eben leichter, wenn man auf diese Dinge auch vertraut, ne? Wenn man auf seine Fähigkeiten und eben auf dieses Innere vertraut. Und ich glaube, genau in dem Punkt können einen solche Dinge halt bestärken, ne? Weil häufig, wir wissen es ja eigentlich ganz genau, ne? Aber manchmal gerade unser Verstand, der denkt dann, nee, aber es muss doch so sein oder wir wollen vielleicht irgendwem gefallen oder haben das Gefühl, funktionieren zu müssen. Und wenn einem dann jemand sagt, dass man an was bestimmten besondere Fähigkeiten hat oder dass was Bestimmtes für einen vorgesehen ist, dann bestärkt das einen eben häufig in dem, was man eigentlich eh schon wusste.
Ja, und aber für mich war es ein bisschen schwierig damals, weil es war 2018 und ich war eben in dieser Krise. Und er meinte dann, yes, next year, not good, yeah, 2020, then it will change. Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt noch 2 weitere solche Jahre, ich halte das nicht aus. Es war aber wirklich tatsächlich so, ich brauchte noch ein bisschen Geduld. Aber trotzdem hat es mir geholfen, weil ich einfach immer dieses 2020 in meinem Kopf hatte. Und 2020 war ja dann auch Lockdown, Corona, und es gab wirklich, für mich gab es einen mega Schwung. Es gab, danach wurde wirklich vieles einfach viel besser.
Wahnsinn,
Ja,
ja.
das ist schon Wahnsinn. Ja.
Eben, weil sie müssen halt auch nicht, sie sagen einem nicht nur immer kuschelige und schöne Sachen,
Nee.
ne? Das ist auch wichtig, glaube
Das
ich, so ein
hattest du
bisschen.
auch bei diesem Palmblatt-Reading, hattest du da auch?
Ja, also ich werde noch zweimal in meinem Leben so ein bisschen holpigere Phasen haben, sozusagen. Also sie gehen dort wirklich immer in so Abschnitten vor, irgendwie dein Leben von jetzt bis dann und dann, dann von dann und dann bis dann und dann. Und dann ähnlich halt wie eine Astrologie, das ist eben ja auch sehr damit verwandt. Da stehen ja, es gibt ja dann so bestimmte Konstellationen, wo man einfach sehen kann, ah ja, da kann es vielleicht mal Herausforderungen geben. Und man bekommt aber dann eben auch, das finde ich auch noch ganz schön, das ist ja häufig bei Astrologen auch so und eben in der Palmblatt-Bibliothek auch so, dass man Hilfsmittel an die Hand bekommt. Also sie lassen einen dann nicht damit einfach allein, sondern man kann dann sogenannte Remedies in Anspruch nehmen. Also das sind häufig zum Beispiel Mantren, die man regelmäßig chanten sollte oder auch, dass man Rituale durchführen lässt von einem Priester in Indien, eine Puja macht oder eine Homa, eine Feuerzeremonie oder ähnliches. Oder was dann eben helfen kann, weil, wie du es ja eben auch gesagt hast, es gibt zwar einen Plan für uns, aber, oder wir haben unser Karma, aber wir können es ja verändern, wir haben ja Einfluss. Und so geben sie einem eben auch Mittel an die Hand, wie wir unser Karma positiv beeinflussen können und wie ich dann eben dafür sorgen kann, dass diese ruckeligen Phasen auch irgendwie einigermaßen ich die gut überstehen kann.
Ja. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt möchte ich noch das Thema wechseln, ein bisschen mehr wieder. Das ist mir nämlich noch in den Sinn gekommen, mehr wieder Richtung Yoga, Instagram und Webseite. Wie ist es denn für dich jetzt als Selbstständige? Musst du ja auch deine Rechnungen zahlen. Wie kannst du das vereinbaren für dich, dass du eigentlich etwas weitergibst? Manchmal werden ja diese Lehren auch gratis oder auf Spendenbasis weitergegeben. Und du aber halt auch Geld dafür verlangst. Vielleicht entsteht auch mal Druck, wenn du vielleicht etwas, ein Projekt hast, was nicht so gut läuft. Wie ist das für dich?
Das ist ein super schönes und wichtiges Thema, finde ich, mit dem ich mich auch viel beschäftige, weil es ja eben auch häufig kritisch beäugt wird, für Yoga-Unterricht Geld zu nehmen. Und da habe ich eine ganz klare Haltung. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, für diese Angebote eben Geld zu nehmen, weil es eben etwas sehr, sehr Wertvolles ist, was man weitergibt. Also wir tun ja etwas super Besonderes und um es wirklich qualitativ hochwertig machen zu können, ist es durchaus auch hilfreich, das eben nicht nur nebenberuflich neben einem Vollzeitjob zu machen, wo man kaum noch Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, sondern es ist schon hilfreich, wenn man sich wirklich ganz damit beschäftigen kann. Und auch Yogis können noch nicht nur von Licht und Liebe leben. Deswegen finde ich es vollkommen legitim. Und auch einfach, es ist eben nötig, dafür Geld zu nehmen. Und es gibt ja auch durchaus Angebote. Ich finde es immer schön, wenn es für alle Angebote gibt. Es gibt soziale Organisationen und man kann sich ja auch sozial trotzdem engagieren. Aber da kann man, finde ich, mal unterscheiden. Also einerseits muss man seinen Lebensunterhalt bestreiten und andererseits kann man natürlich an anderer Stelle auch mal kostenlos unterrichten in Spendenform. Aber ich habe mich sehr bewusst eben jetzt dafür entschieden, dieser Sache eine Chance zu geben. Ich war auch nicht blauäugig oder bin nicht blauäugig, weil ich viele Menschen ja schon beobachtet habe und auch immer wieder sehe, wie Menschen an ihre Grenzen kommen. Eben Yoga.
Auch im Yoga, ja.
Ja, ich habe es schon in meiner ersten Ausbildung erlebt, die ich ja in Indien gemacht habe. Da hatte ich bei einem Pärchen gelernt, Krishna und Sangeeta in Rishikesh, wo du ja auch warst. Und die sind beide krank geworden während der Ausbildung und sie mussten dann krank unterrichten, ne? Und es gab halt niemanden, der mal eben einspringen konnte. Sie waren angewiesen. Wir waren alle von überall aus der Welt, aus Kanada, aus Deutschland extra dahin geflogen, ne? Was sollen sie sagen? Wir, sorry, geht jetzt nicht. Sie haben krank unterrichtet. Und auch deren eigene Praxis ist sehr kurz gekommen, weil dieses Programm ging von frühmorgens bis spätabends. Und da weiß ich, dass der Krishna immer drunter leidet, weil er selbst eigentlich auch so gerne halt wirklich seiner Praxis nachkommen soll. Und so habe ich es eben ganz lange überlegt und für mich war es lange auch eben stimmig, nebenberuflich zu unterrichten. Und mir war immer wichtig, also mir hat es lange wirklich ein gutes Gefühl gegeben, nicht von diesen Einnahmen vom Yoga abhängig zu sein. Und irgendwann hat so viel Raum eingenommen. Und jetzt habe ich mir halt auch schon ein bisschen was aufgebaut gehabt. Habe natürlich mir auch ein bisschen Polster angespart, so dass ich halt noch nicht in der Lage bin, wo ich direkt panisch werden muss, wenn irgendwas nicht klappt. Und will der Sache eine Chance geben und versuche auch tatsächlich meine Preise halt, das fällt mir auch nicht leicht, weil ich möchte es natürlich jedem zugänglich machen. Aber da habe ich mir eben auch Coaching geholt, wo mir Leute dann vorrechnen, guck mal, Lea, du hast so und so viel Zeit. In der Zeit musst du halt deinen Umsatz kreieren. Also überleg dir, ne, für welchen Preis du die Sachen machst, weil ja, anders funktioniert es dann halt nicht. Und ich fühle mich wohl damit an, entsprechend Geld für meine Angebote zu nehmen und habe das Gefühl, einen wertvollen Beitrag zu leisten und dass eben das Geld halt auch, was zu mir fließt, auch gut investiertes Geld für die Menschen ist. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte niemals einfach nur so eine Klasse einfach nur aus dem Ärmel schütteln, vollkommen gestresst oder so, ne? Sondern ich habe mir jetzt so eine Basis geschaffen, wo ich meine Werte im Moment sehr gut integrieren kann. Aber ob das langfristig funktioniert, wird die Zeit zeigen. Es kann auch sein, dass es im halben Jahr, dass ich sage, okay, es muss wieder ein Teilzeitjob her. Also es ist noch sehr frisch. Genau, aber ich gebe der Sache jetzt eine Chance.
Das ist sehr toll. Und du hast auch auf Instagram eine sehr spannende Page. Da finde ich spannend, da sprichst du auch viele Yoga-Lehrer an, Lehrerinnen, zu diversen Themen. Ist dir das wichtig, dass mehr Community entsteht oder mehr Austausch zwischen den Yoga-Lehrern?
Ah, ich glaube, du meinst die Kula, die ich gegründet habe.
Das kann sein,
Also ich
ja.
habe zwei Angebote für Yoga-Lehren. Ich habe einmal die Kula gegründet. Das ist entstanden in meinem Podcast. Hatte ich einen Gast, den Valentin. Und da sind wir auf das Thema gekommen, dass unter Yoga-Lehrenden so viel, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber hier ist uns beiden halt aufgefallen, so in den Yoga-Studios hier in Hamburg, dass da schon viel Ellenbogen und viel Konkurrenz gibt und dass da viel gar nicht die Werte gelebt werden, die man eigentlich erfahren würde. Und das ist manchmal auch für junge Yoga-Lehrende, die dann frisch ins Studio kommen, erstmal so ein Schock, wo man denkt, oh Gott, was ist denn hier los? Dass es dann auch so ein bisschen Stutenbissigkeit gibt oder schlecht geredet wird hinter dem Rücken und ähnliches. Und da waren wir auf dieses Thema gestoßen und was uns beide so beschäftigt. Und dann haben wir daraus die Kula gegründet. Das ist eine Telegram-Gruppe, wo alle willkommen sind, die Yoga unterrichten. Und da treffen wir uns einmal im Monat online über Zoom und tauschen uns eben über alle Themen aus, die gerade so anstehen. Wir haben dann auch häufiger mal wen da, der zu einem bestimmten Thema was erzählt. Und Idee ist einfach, für mehr Zusammenhalt eben unter Yoga-Lehrenden zu sorgen, und uns gegenseitig zu unterstützen. Also, wir haben ja alle die gleiche Vision. Vielleicht hat jeder einen anderen Schwerpunkt, aber wir wollen doch eigentlich alle was Gutes in die Welt bringen, irgendwie für mehr Licht und Liebe und mehr Glück auf der Welt sorgen. Und dann lasst uns doch voneinander lernen. Und ich kann zum Beispiel Leute unterstützen. Ich mache ja viel online, kann Leuten Tipps geben, wenn sie anfangen wollen, sich ein Online-Business aufzubauen. Andere bringen bestimmt dann noch andere Expertisen rein. Es gibt ja so viele Themen im Yoga und da wollen wir uns eben gegenseitig unterstützen, statt in Konkurrenz zu sein.
Das klingt toll. Und du hast gesagt, du machst viel online. Was sind deine Angebote online?
Ich habe einmal, das passt jetzt gerade gut, weil wir gerade bei den Yoga-Lehrenden waren, das Yoga-Teacher-College, das habe ich vor ein paar Monaten gegründet. Das sind Kurzfortbildungen für Yoga-Lehrende, weil wir haben ja alle immer so viel Wissbegierde. Wir wollen immer viel lernen, aber nicht immer so viel Zeit und auch nicht immer so viel Geld. Deswegen war meine Idee so in kurzen, verdaulichen Häppchen, Input zu geben. Da hatten wir zum Beispiel das Thema Yoga Nidra oder Yin Yoga, auch ein kleines Instagram-Coaching für Yoga-Lehrende. Und das ist eben eine kurze Fortbildung, nur für 2 Stunden einmal jeden Monat, die man einzeln buchen kann. Dann habe ich mein Online-Studio, die Make Yoga Your Lifestyle Community. Das ist eine monatliche Mitgliedschaft, wo es eben, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wo auch Gastlehrer aus Indien unterrichten. Jeden Monat haben wir ein Monatsthema. Also wir beschäftigen uns eben ganzheitlich mit Yoga. Wir praktizieren nicht nur, sondern beschäftigen uns auch mit der Philosophie. Es gibt Raum für Austausch. Also es ist nicht so ein unpersönliches Online-Yoga, sondern wir sehen uns, die Menschen haben die Kamera an, wir reden miteinander, wir tauschen uns aus und haben auch einen Book Club, wo wir dann über Yoga-Bücher reden. Und eben 1-zu-1-Coaching, da habe ich ein 3-Monats-Programm, das Becoming You Mentoring, wo ich Menschen eben dann noch intensiver auch 1-zu-1 begleite. Mit Hormon-Yoga-Therapie und Chakrenlehre. Und es geht mir eben darum, dieses Zu-sich-Kommen, ne, was wir vorhin erwähnt hatten, das Loslassen, was man nicht ist und wieder ganz das Werden, was man wirklich ist. Und da eben gucken, wie man durch dieses Vielseitige, was Yoga uns gibt, wie man das in sein eigenes Leben integrieren kann, um sich gesund und glücklich zu fühlen.
Ja, das ist schön. Und du hast noch erzählt, es gibt bald eine Live-Class in deinem Online-Studio, eine kostenlose. Ist vielleicht spannend auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier.
Ja, genau. Ich werde jetzt wieder nach Indien reisen und sogar 3 Monate dort sein. Das macht halt das Online-Unterrichten möglich, zum Glück. Und dann gebe ich von dort am 22. September, das ist ein Sonntag um 10, eine kostenlose Live-Klasse. Es werden Atemübungen sein und Meditation mit Fokus auf die Chakren. Und das ist immer ganz schön, halt auch aus Indien dann zu unterrichten. Und häufig ist das eben auch spannend. Man kriegt irgendwie, man könnte meinen, online ist es doch egal, wo der andere ist, aber man kriegt die Vibes irgendwie doch immer ein bisschen mit. Und ja, wer dazu Lust hat, da freue ich mich ganz doll, wenn ich euch dann aus Indien begrüßen kann. Da gebe ich dir gerne den Link.
Für
Man
die
meldet sich
Shownotes.
zu meinem Newsletter an und dann schicke ich den Zoom-Link. Also man muss sich gar nicht speziell dann noch für die Klasse anmelden. Da sind dann alle willkommen und können sich einfach einwählen.
Toll. Das ist toll. Ja, liebe Lea, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du mit der Shanti-Shanti-Community teilen möchtest?
Ich finde, du hast schon ganz, ganz tolle Fragen gestellt und ich möchte auf jeden Fall dir ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Das hat mich richtig gefreut. Ich liebe es immer, wenn ich über diese ganzen Themen sprechen kann und du hast ganz schöne Fragen gestellt. Und es war mir eine ganz große Freude. Deswegen ein großes Danke an dich und natürlich auch ein großes Danke an alle, die sich dieses, ja, 1 Stunde lang dieses Gespräch dann angehört haben. Da freue ich mich sehr und ich wünsche natürlich allen auf ihrem Yoga-Weg dann nur das Beste. Und genau, bedanke mich ganz herzlich.
Danke dir. Und ich werde dann noch deine Webseite, Instagram auch noch in die Shownotes packen. Und dann wünsche ich dir wunderbare Zeiten in Indien. Und ich hoffe, wir sehen, hören uns ein andermal wieder.
Das würde mich sehr
Namaste.
freuen. Danke dir und Namaste.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke Michael Krümins für die schöne Gitarrenmusik. Und falls du gerne mehr über die Angebote von Shanti Shanti erfahren möchtest, besuch die Webseite www.shantishanti.ch und oder besuch meinen Instagram-Account. Das ist Shanti Shanti_weibliches Prinzip. Namaste.